Der Anblick tat Cecilia weh. Beim Anblick, bei einem Jesusbild in einer Kirche im Nordosten von Spanien bröckelte die Farbe ab. Die Rentnerin griff zur Farbe und überpinselte das Wandgemälde. Im Nachhinein meinte die Amateurrestauriererin, sie sei mit ihrem Ausbesserungswerk noch nicht fertig gewesen. Ja, es ist nicht wirklich besser geworden, wenn man... Sieht man das? Ja?
Ja, ja.
Okay, man sieht's. Okay. Eine versuchte Restaurierung, eine versuchte Verbesserung von einem Gemälde, das schief gelaufen ist. Nicht selten sieht so das Werk von Christen aus, wenn wir versuchen, das Evangelium anzupassen, zu verbessern. Kann es sein, dass manchmal wir die Schamhaftigkeit des Evangeliums versuchen zu restaurieren, zu verbessern. Dass es besser für den Ohren deren, mit denen wir gerade zu tun haben, klingt. Dass wir uns für die Torheit des Evangeliums schämen. Man redet mit jemandem, mit seinem Lehrer, mit seinem Professor, mit jemandem, der wirklich schlau ist. Und er spricht davon, ja, wie genial die Evolution sich dies und jenes ausgedacht hat. Und man schämt sich dafür, zu sprechen, was die Bibel sagt. Oder man kommt auf schafft es mit jemandem über Jesus zu sprechen und erzählt sein Zeugnis, wie Gott einem die Sünden vergeben hat und neue Hoffnung geschenkt hat. Und die Antwort kommt dann, ja, schön, dass du glauben kannst. Ja, jeder hat so seinen Weg. Und dann steht man vor einer Herausforderung. Soll ich mich schämen oder nicht schämen? Wie redet man, dass das Evangelium nicht nur für mich ist, sondern genauso eine Aufforderung auch für mein Gegenüber ist, dass wenn er nicht glaubt, dass er in die ewige Hölle geht. Wie redet man von Jesus, wenn die Freundin sich scheiden lassen will, die Cousine ihr Geschlecht ändern will oder ein Bruder wieder mit seiner Freundin übernachtet? Sie brauchen nicht nur das Gesetz, sie brauchen das Evangelium. Die Torheit des Evangeliums. Das eine wahre Evangelium. Nicht eins, das wir anpassen, um nicht komisch zu wirken, um nicht anzustoßen, nicht dumm dazustehen. Und wir wollen heute uns 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 bis 21 anschauen. Die Predigt ist überschrieben mit die Torheit des Evangeliums. Und im Korintherbrief gibt Paulus Evangeliumslösungen auf Sündenprobleme. Die Gemeinde in Korinth hatte viele, viele Probleme. Sie hatten Probleme mit Unzucht, dass sie sich gegenseitig vor Gericht gezogen sind. Sie hatten Probleme mit Götzenopferfleisch. Sie hatten Probleme mit dem Missbrauch von den Geistesgaben. Und Paulus gibt ihnen Evangeliumslösungen. Deswegen, also es war jetzt nicht geplant, dass ich heute in 1. Korinther weitermache zu der Predigt vom letzten Mal. Aber es passt, war eine sehr gute Einleitung. Und ihr erinnert euch, dass das große Thema Gnade war. Paulus kommt zu einer Gemeinde, die viele Sündenprobleme hat und kommt mit der Gnade. Er spricht viel vom Evangelium, welche Auswirkungen das auf die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens hat. Und das erste große Problem in der Gemeinde Korinth war Streitigkeiten, Parteiungen. Die Gemeinde hat sich aufgespalten in Grüppchen. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen und dies und jenes. Es ist jetzt gar nicht da so sehr, dass es irgendwie eine Frage war, die im Raum stand, sondern es ging um der Parteiung willen. Das waren meine Leute und ich habe die Meinung meiner Leute vertreten. Und Paulus erinnert sie an die Lösung für dieses Problem. Die Lösung besteht in dem, wer wir sind, wie wir gerettet worden sind. Das war tatsächlich die Lösung für das Problem. Es ging gar nicht so sehr um Evangelisation. Wir werden heute auch viel über Evangelisation reden, weil Paulus auch darüber redet. Aber der große Kontext Parteiungen und Spaltungen und Streitigkeiten in der Gemeinde. Und Paulus erinnert sie an das Evangelium. Und ich möchte es gemeinsam, dass wir es lesen. Wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt gerne auf. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Ich will euch ermutigen, vor euch offen zu haben. Ich kann immer nur ein Vers oder zwei Verse vorne anzeigen, weil wenn ihr es vor euch habt, könnt ihr immer wieder nachschauen, vorher, nachher. Und deswegen möchte ich, dass wir gemeinsam lesen. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Auch wenn wir heute nicht bis Vers 25 kommen, sondern erst nächsten Sonntag. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Den aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die in Griechenland war. Korinth war eine Stadt in Griechenland und die Griechen, sie liebten die Philosophie. Und leider hat sich auch dieser Streitgeist der verschiedenen Richtungen der Philosophen sich auch in die Gemeinde in Korinth eingeschlichen. Sie glaubten zwar und sie liebten Jesus, aber diese Liebe, Recht zu haben, die stirbt manchmal echt langsam. Und so erinnert Paulus sie daran, worum es geht. Es geht um das Wort vom Kreuz. Und diese Ermahnung ist für uns auch heute wichtig. Weil wir Menschen uns oft schlauer als Gott halten, hat Gott einen Weg bestimmt, wie wir gerettet werden, und zwar durch etwas, was wir für dumm halten. Und ich möchte mit euch in drei Punkten durch diesen Abschnitt gehen. Und im ersten Abschnitt wollen wir uns Vers 18 anschauen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt dessen, was Paulus sagen will. Der Hauptpunkt seiner Argumentation. Das Wort vom Kreuz. Das Wort vom Kreuz, es teilt die Menschen in zwei Gruppen, in zwei Kategorien. Das Wort vom Kreuz ist das, worum es geht und was entscheidend ist in unserem Leben. Lass uns diesen Vers anschauen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Erste, was wir sehen, wenn wir den Vers lesen, ist das erste Wort. Es beginnt mit einem Denn. Und wenn wir ein Denn haben, müssen wir zurückschauen, und zwar in den Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in der Redeweisheit, damit nicht das Kreuz von Christus entkräftigt wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Die Korinther, sie streiten sich dazu, wer zu Paulus, wer zu Apollos und wer zu Petrus gehört. Aber darum geht's gar nicht, sagt Paulus. Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Und er richtet ihren Blick nicht auf, wem gehören wir an, sind wir Jünger von dem oder sind wir Jünger von dem, sondern was ist unser Hauptauftrag? Nämlich das Evangelium zu verkündigen. Und das Evangelium, das teilt die Menschen in zwei Gruppen auf. Das Wort vom Kreuz sei nicht einfach nur eine Idee oder irgendeine Botschaft, die wir verkündigen, die interessant ist. Es ist das wichtigste Wort in der Menschheitsgeschichte. Und es spaltet die Menschheit in zwei Lager. Und hier werden uns zwei Menschen vorgestellt, zwei Kategorien von Menschen. Die, die verloren gehen und die, die wir gerettet werden. Lass uns also die erste Kategorie anschauen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das ist die erste Kategorie der Menschen. Sie kennzeichnen sich dadurch, dass ihnen das Evangelium eine Torheit ist. Das Wort Torheit ist ein Wort für, ja, dass etwas Unweise ist, dass etwas Dummes, dass etwas Quatsch ist. Für die, die verloren gehen, ist das Evangelium eine Mehrheit. Ein Märchen. Es ist für sie Quatsch. Es ist für sie überflüssig und einfach nur eine Meinung unter vielen Meinungen. Sie sehen, sie hören vielleicht das Evangelium und sie bewerten das etwas als was unnütz ist. Obwohl in der Realität, unabhängig von ihrer Meinung, sie auf dem Weg in die Hölle gehen. Sie sind verloren. Das Wort verloren geht bedeutet, sie sind auf dem Weg in die Hölle. Sie verwerfen das Evangelium, das sie retten könnte. Ja, die Reaktion der Menschen ist sehr unterschiedlich auf das Evangelium. Aber eins haben sie gemeinsam. Sie halten nicht viel von dem Evangelium. Heute wie damals. Ich habe ein Bild von einer Karikatur gefunden, die in einer antiken Rom gefunden wurde. Es war also ein Gips eingeritzte Karikatur, wahrscheinlich so von Jugendlichen oder irgendjemand. Also wie heute Graffiti, da gab es damals nicht, sondern man hat in Gips was eingeritzt. Und dort sieht man eine Person mit einem Eselskopf, die an einem Kreuz hängt. Und eine Person, die daneben mit erhobenen Arm sie anbetet. Die Inschrift lautet, Alexamenos verehrt seinen Gott. Also Alexamenos soll die Person da unten drunter sein. Und Jesus wird hier mit einem Eselskopf auf dem Kreuz dargestellt. Man geht davon aus, dass es eine Karikatur eines Christen ist, der seinen gekreuzigten Gott verehrt. Für die Griechen damals war das Dummheit. Warum sollte man einen gekreuzigten Gott anbeten? Also es ist nichts Neues, dass das Evangelium eine Torheit ist, den Menschen, die verloren gehen. Es ist nicht damals, haben alle geglaubt und irgendwie so. Und heute sind wir klüger geworden, glauben nicht mehr dran. Nein, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und dann ist aber auch eine zweite Kategorie von Menschen, die hier aufgezeichnet werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und hier ist eine Beobachtung, die klein ist, aber wichtig ist. Schaut mal die Zeitform an. Es heißt nicht, die wir gerettet sind, sondern die wir gerettet werden. Ja, die Bibel spricht auch davon, dass wir gerettet sind. Epheser 2. Durch Glauben sind wir gerettet. Wir sind sozusagen, es ist etwas passiert. Durch Gnade sind wir gerettet worden. Aber hier spricht Paulus einen anderen Aspekt an, nämlich, dass wir gerettet werden. Es ist eine Gegenwartsform, also es ist etwas, was heute Tag zu Tag passiert. Weil das Evangelium nicht nur für unsere Rettung ist. Das Evangelium brauchen wir jeden Tag neu. Das Evangelium ist der Treibstoff eines Christen. Es ist das Feuer, das uns vorangehen lässt. Das ist die Kraft, die wir jeden Tag brauchen. Wir werden von Tag zu Tag gerettet. Wir sind noch nicht im Himmel. Das ist die Zukunft. Wir werden gerettet werden, wenn wir vollkommen ohne Sünde sind im Himmel. Aber von Tag zu Tag nennt die Bibel diesen Prozess der Heiligung. Und die wir gerettet werden, die wir heute jeden Tag uns für Christus im gewissen Sinne entscheiden, wir werden gerettet. Und die zweite Sache, die wir hier beobachten können, den Kontrast, den Paulus malt, ist, er sagt, das Wort vom Kreuz, das, was die Menschheit in zwei Kategorien scheidet, für die einen ist es Torheit, also Dummheit, aber für uns Christen, sagt er nicht, ist es die Weisheit Gottes, sondern es ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist nicht nur einfach etwas, was Sinn macht und was schlau ist, sondern es ist Gottes Kraft, es verändert unser Leben. Und deswegen glauben wir das Evangelium nicht, weil wir so klug waren und dachten, boah, das ist eine richtig gute Idee, wie das Evangelium funktioniert, sondern das Evangelium hat uns ergriffen. Es hat unser Leben verändert, es hat alles auf den Kopf gestellt und tut es heute immer noch. Es ist nicht nur einfach eine Idee, an die wir glauben. Das Evangelium ist Gottes Kraft in unserem Leben. Tag für Tag. Und was ist dieses Wort vom Kreuz? Wir müssen hier, als ich studiert habe, war ich so, ja okay, Wort vom Kreuz, tausendmal schon gehört. Aber was ist es? Ich habe alle Stellen der Bibel nachgeschlagen, wo vom Kreuz gesprochen wird. Und es ist echt spannend. Das Wort vom Kreuz hängt auf jeden Fall mit dem Ereignis am Kreuz zusammen. Wenn wir vom Wort vom Kreuz sprechen, sprechen wir davon, dass Jesus für uns Sünder am Kreuz stellvertretend gestorben ist. Gott ist ein Gott, der heilig ist, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, dass wir auf der Erde ihn vertreten, dass wir ihn groß machen. Das ist der Sinn unseres Lebens, dass wir Gott verherrlichen. Mit Adam und Eva beginnend haben wir uns abgewandt von Gott. Wir haben unsere Berufung nicht erfüllt. Wir haben Gott verunehrt, anstatt ihn zu ehren. Und anstatt dass Gott die Erde vernichtet und jeden einzelnen Menschen mit dabei, hat Gott einen Weg geschaffen, wie er Menschen retten könnte. Und zwar nicht, indem er einfach mehr von uns fordert, sondern indem er die Forderung erfüllt, die wir hätten erfüllen müssen. Jesus Christus wird Mensch, erniedrigt sich. Jesus Christus, Gott selbst, der in der unvergänglich ist, der nie die Sterblichkeit hätte schmecken müsste, wird sterblicher Mensch, lebt auf dieser Erde vollkommen und im Höhepunkt seines Lebens wird er unschuldig ans Kreuz genagelt, obwohl er nie etwas Schlechtes getan hat. Und wenn man denken könnte, da hat Satan gesiegt. Gott kommt auf die Erde, tut alles das Richtige und Satan schafft es, ihn trotzdem ans Kreuz zu kriegen, weil die Menschen so böse sind, tut er das Unglaubliche. Er besiegt Satan, indem er stirbt, indem er schwach wird, indem er sich demütigt, um uns neue Hoffnung zu geben. Das ist, worum es im Evangelium geht. Aber wisst ihr, das ist nicht das Ende von dem, wie die Bibel über das Kreuz spricht. Wenn die Bibel vom Kreuz spricht, spricht sie oft von der freiwilligen Erniedrigung Jesu. Also es ist nicht nur diese Tatsache, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sondern das Wesen, diese Art und Weise, wie Gott uns rettet. Gott rettet uns nicht, indem er einfach seine Macht in aktiven Sinne zeigt und uns einfach verändert, sondern Gott rettet uns, indem er sich erniedrigt. Und dann, wenn die Bibel vom Kreuz spricht, spricht sie auch vom Ruf des Kreuzes. Es ist nicht so, dass wir das hören, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und sagen, super, gute Sache, sondern es folgt immer ein Ruf mit dabei. Um euch davon zu überzeugen, möchte ich euch mit euch ein paar der wichtigsten Stellen durchgehen, wo vom Kreuz gestorben ist. Wir werden nicht in die Tiefe gehen, aber einfach nur für euch so einen Vorgeschmack, Überblick zu geben, was die Bibel vom Wort des Kreuzes meint. 2. Korinther 13, Vers 4. Denn wenn er, Jesus, auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch wir werden mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Das Kreuz, es spricht von Schwachheit, vom Aufgeben, vom Nichtstun können. Das Kreuz ist Demütigung, es spricht von Demütigung. Philipper 2, Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und wenn wir vom Wort des Kreuzes sprechen, dann sprechen wir von Demütigung, von Erniedrigung. Wenn wir vom Kreuz sprechen, sprechen wir davon, dass wir uns selbst verleugnen müssen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Wort vom Kreuz ist nicht, Jesus ist nur für dich am Kreuz gestorben, sondern ruft auch dir zu, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge Jesus nach. Das Wort vom Kreuz macht keinen guten Eindruck. Galater 6, Vers 12. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lässt, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Kontext Galater, es gab eine gewisse Richtung der Lehren, die gesagt haben, ja super duper, dass ihr Christen seid, dass ihr ans Kreuz glaubt, aber Beschneidung, ganz, ganz, ganz wichtig, Beschneidung. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Paulus sagt das, sie tun das, weil sie wohl angesehen sein wollen. Sie wollen einen guten Eindruck machen um den Menschen um sie herum, vor allem den Juden. Sie wollen, dass sie nicht angestoßen werden, dass sie nicht verfolgt werden. Aber das Kreuz ist das Gegenteil. Das Wort vom Kreuz wird uns nicht einen guten Ruf in unserer Gesellschaft bescheren. Es wird uns nicht wohl angesehen machen. Es bringt Verfolgung. Nicht zu jedem Zeitpunkt in gleicher Form. Ja, wir müssen als Christen einen guten Eindruck hinterlassen durch unser Wesen. Aber das Wort vom Kreuz bringt Verfolgung mit sich. Und drittens, fünftens, glaube ich, Philipper 3, Vers 18 bis 19. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Wir sehen hier eine Gruppe, die Feinde des Kreuzes sind. Was kennzeichnet sie? Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Man ist ein Feind des Kreuzes, wenn dein Bauch dein Gott ist. Wenn es in deinem Leben um einen genüsslichen Lebensstil geht. Wenn es in deinem Leben nur um das Hier und Jetzt geht, bist du ein Feind des Kreuzes Christi. Weil das Kreuz Christi sagt uns, es geht nicht um uns, sondern es geht um Gott. Es geht um Erniedrigung und es geht um Selbstverleugnung. Das ist, worum es beim Kreuz geht. Es ist nicht nur einfach nur die Botschaft, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und du sagst, super, sondern es fordert uns auch heraus. Und das ist, was das Kreuz so anstößlich macht. Ich möchte hier dich ermutigen, die einzig richtige Reaktion auf das Wort vom Kreuz, die erste Reaktion ist, dass wir unsere Niedrigkeit erkennen. Wenn du heute Christus noch nicht angenommen hast, erkenne, dass du ihn brauchst. Das ist der größte Hinderungsgrund, warum Menschen nicht Christus annehmen, weil sie es nicht verstehen, dass sie ihn brauchen. Wenn er nur ein Add-on für das Leben ist und so teuer ist, warum sollte man ihn annehmen? Es macht keinen Sinn. Christus anzunehmen macht nur dann Sinn, wenn wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Aber selbst wenn du heute sagst, ja, ich habe schon Christus angenommen, brauchst du diese Erinnerung, dass du schwach bist als Christ. Du schaffst das christliche Leben nicht durch sich selbst. Wir sind niedrig. Wir brauchen. Und das ist, was das Wort vom Kreuz uns immer wieder erinnert. In unserer Schwäche liegt die Größe Gottes. Wenn wir erkennen, wie schwach wir sind, nur dann sind wir stark in Christus. Wenn wir viel von uns denken, dann sind wir Feinde des Kreuzes Christi. Im Zweiten begründet Paulus seine Aussage hier in Vers 18, dass das Evangelium eine Torheit für die Ungläubigen ist. Und das ist nämlich eine ziemlich steile Aussage. Wenn das Evangelium für die Ungläubigen als Dummheit erscheint, dann irren sie sich ja, dann liegen sie ja falsch. Aber wie kann das sein? So viele Ungläubige, die nicht dumm sind. Sie sind schlaue Menschen und sie bewerten etwas als Dummheit und irren sich. Wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass so eine große Masse an Menschen, die ganz viele graue Hirnzellen haben, wie können sie sich irren? Und Paulus erklärt das in Vers 19 bis 20, dass es sie nicht einfach nur dumme Menschen sind, weil sie weniger gut ausgestattet sind mit mentalen Fähigkeiten, sondern dass das Problem ein ganz anderes ist. Schaut mal Vers 19 bis 20, warum die Welt das Kreuz ablehnt. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Paulus begründet seine Aussagen in Vers 18, dass das Evangelium eine Torheit ist, mit einem, denn es steht geschrieben. Paulus zitiert hier Jesaja 29. Wir werden gleich noch dahin gehen, müsst nicht aufschlagen. Aber zuerst will ich den Gedanken von Paulus verfolgen, bevor wir uns das genauer anschauen. Paulus begründet mit einem Zitat aus dem Alten Testament, wo es heißt, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Der Welt ist das Evangelium Dummheit, weil Gott ihre Weisheit, die Weisheit der Weisen zunichte gemacht hat, weil Gott ihren Verstand verworfen hat. Die Klugen scheitern an ihrer Klugheit, nicht weil sie dumm sind, sondern weil Gott hier am Wirken ist. Weil die Menschen ihn ablehnen, weil sie ihm nicht vertrauen wollen, geht Gott einen Weg, den die Menschheit nicht begreifen kann. Er selbst wird Mensch, er erniedrigt sich und stirbt für ihre Sünden. Und das ergibt keinen Sinn für sie. Ein Gott müsste groß sein, ein Gott müsste alles unter Kontrolle haben, ein Gott müsste schnipsen und alles Hunger und Leid auf der Erde entfernen können. Aber Gott geht hier einen anderen Weg, um Menschen zu retten. Und das ist der Grund, warum die Welt es nicht anerkennen kann. Und dann bekräftigt Paulus diese Wahrheit aus Vers 19, indem er uns eine Beobachtung aufruft. Er sagt, schaut mal um euch herum. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige? Er sagt, schaut auf die gebildeten Eliten, auf die Klugen, auf die Vordenker. Mit den Weisen meint er wahrscheinlich die griechischen Philosophen, die wirklich schlau waren. Mit den Schriftgelehrten meint er die Juden, die sich im Alten Testament gut auskannten und viele, viele lange Passagen auswendig konnten und sich wirklich alle Details kannten. Mit den Wortgewaltigen meint er diejenigen, die diskutieren, die Reden geführt haben, die das verteidigen konnten, was sie glaubten. Was ist mit ihnen? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Wie steht's um sie? Leben sie ein Leben mit und für Gott? Nein. Sie verleugnen Gott und werden dadurch dumm im wichtigsten Bereich ihres Lebens. Was wir hieraus lernen, ist, dass menschliche Weisheit leer ausgeht. Und Betonung ist ja auf menschliche Weisheit. Menschen, die klug sein wollen ohne Gott, die kriegen es nicht hin. Und ich habe schon gesagt, dass wir Paulus Jesaja 29 hier zitiert. Und es ist sehr spannend, warum er gerade Jesaja 29 nimmt. Das ist ja einer der Lieblingskapitel von den meisten von uns, nicht wahr? Nee, die meisten von uns wissen gar nicht, was in Jesaja 29 steht. Kontext ist, schlag mal gerne auf, ich möchte mit euch ein bisschen da reinschauen. Kontext ist, die Assyrer wollen Juda wieder angreifen. Und die Juden, die haben einen Plan. Die denken, okay, Assyrien kommt aus dem Norden, sie wollen uns von oben angreifen. Da gibt's noch Leute weiter im Süden, die Ägypter. Die sind auch ganz schön mächtig, die waren damals stark. Wenn wir mit denen ein Bündnis schließen, werden die uns bestimmt helfen, wenn die Assyrer kommen und uns einnehmen wollen und wieder Geld von uns fordern. Aber Gott sagt, nein, geht nicht diesen Weg. Und obwohl sie Gottes Volk sind, vertrauen sie auf die Weisheit, auf die Ratgeber, auf die Politikratschläge der damaligen Welt und verstanden nicht, dass Gottes Weisheit so anders ist. Sie sagten, ja, wir gehören Gott und wir glauben zu Gott, aber sie vertrauen gar nicht auf Gott, sondern auf die politisch eingängigste Art und Weise zu handeln, wie man handeln kann. Wenn jemand dich angreift, suchst du dir Partner, die dir helfen können. Schaut mal in Vers 13 bis 14. Weiter spricht der Herr, Jesaja 29, Vers 13 bis 14. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Er sagt, ja, sie geben vor, Gott zu vertrauen, aber sie tun es nicht. Sie ehren Gott nur mit dem Mund und mit den Lippen. Ist das gut? Es ist gut, mit Gott mit dem Mund und den Lippen zu ehren, aber das Problem ist, es ist nur mit seinem Mund. Und das Herz, es ist ganz weit ferne. Ihre Gottesfurcht ist, sind nur auswendig gelernte Bibelverse und vielleicht Lieder und Gebete. Angelerntes Menschengebot. Sie sind nur Bibelpapageien, die nur nachplappern, was sie von irgendjemand mal gehört haben, aber es gar nicht aufnehmen. Sie gar nicht daran glauben. Sie sagen, ja, wir glauben an Gott. Die Realität sieht wie folgt aus. Sie vertrauen auf Ägypten. Und so sagt Vers 14 Gott, was er mit ihnen tun wird. Siehe, so will ich auch künftig mit diesem Volk wundersam, ja, überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weise soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Das, was Paulus zitiert, wenn er argumentiert darüber, dass das Evangelium eine Torheit ist. Menschliche Weisheit ist begrenzt. Wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles verstehen, wir müssen Gott vertrauen. Und dann spricht Jesaja weiter in Vers 15, 16. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns? Oder wer kennt uns? Oh, eure Verkehrtheit! Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden? Oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Oh, was für eine treffende Beschreibung von Menschen ohne Gott, die ihre Pläne machen und vor Gott verbergen. Und die sagen, wer sieht uns, wer kennt uns? ein Leben ohne Gott, in dem man sich vor Gott versteckt. Vers 16, o eure Verkehrtheit. Was für ein falsches Denken ist das bloß, dass du denkst, du kannst dein Leben führen, wie du willst, und dich vor Gott zu verstecken. Darf das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Was machen wir Menschen? Wir sagen, Gott hat mich nicht gemacht, ich stamme von den Apfen ab. Oder das Geschöpf von seinem Schöpfer, er versteht es nicht. Wenn wir zu Gott sagen, naja, deine Ratschläge sind schon ein bisschen überaltet. Ich weiß besser, was für mich richtig ist. Du sagst zwar das und das, aber du verstehst gar nicht, was bei mir los ist. Ich brauche dies und jenes. Und deswegen ist die Weisheit der Menschen zur Torheit geworden. Es ist nicht, weil uns die Gehirnzellen mangeln, sondern weil wir nicht Gott haben wollen, weil wir Gott aus der Gleichung rausstreichen, kommen wir auf die dümmsten Ideen und verleugnen das Evangelium. Zwei Zitate von schlauen Leuten, wirklich schlauen Leuten, die viele Bücher geschrieben. Thomas Nagel war ein bekannter Philosoph, er unterrichtete an Berkeley und Princeton und sagte einmal ehrlicherweise, es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht Recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge kein Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Und er sagt ehrlicherweise den Grund für Atheismus, für Unglauben. Ja, natürlich glauben sie daran, dass es keinen Gott gibt und sie hoffen wirklich, dass es keinen gibt. Der Grund ist aber, er möchte, dass es keinen Gott gibt. Er möchte nicht, dass es jemanden gibt, der ihn am letzten Tag richtet, der ihm sagt, was richtig und was falsch ist. Oder Aldous Huxley, ein britischer Schriftsteller, bekannt für seinen Roman Die schöne neue Welt, sagte folgende Worte. Wir widersetzen uns der Moral, weil sie unsere sexuelle Freiheit beschränkte. Für mich selbst, wie für die meisten Zeitgenossen, war die Philosophie der Sinnlosigkeit im Wesentlichen ein Mittel, frei zu werden. Das ist ja so ähnlich, was wir in Jesaja gelesen haben, wo wir unsere Pläne vor Gott verstecken. Warum? Weil wir frei sein wollen. Wir wollen frei sein, das zu tun, was wir wollen. Dass wir zu Gott sagen, du hast keine Ahnung. Es gibt dich nicht. Es ist nicht so, dass der Mensch logischerweise sich die Welt anschaut, die Natur, die Beschaffenheit des Universums, die Beschaffenheit des Menschen sagt, es gibt keinen Gott. Das ist nicht die Ursache, warum Menschen Gott ablehnen. Die Ursache sind die Wünsche im Inneren. Was will ich mit meinem Leben? Was will ich eigentlich machen? Was uns dazu führt, zu sagen, es gibt keinen Gott. Und so möchte ich hier eine Anwendung mitgeben. Vertraue nicht menschlicher Weisheit. Menschen sind schlau und klug. Und manchmal sind wir versucht zu denken, naja, wenn sie so klug sind, dann muss doch dabei was sein. Aber wir vergessen dabei den wichtigsten Faktor. Die Sünde der Ablehnung von Gott. Weil sie Gott abgelehnt haben, hat Gott diese Weisheit der Menschen zunichte gemacht haben. Und wisst ihr, wir leben in einer Kultur, wo Intelligenz angebetet wird. Wo Intelligenz super wichtig ist. Niemand will hier einen geringen IQ haben. Einer der größten Ängste unserer Kultur ist es, die Angst vor Menschen zu sprechen. Ist auf der Liste von Ängsten ganz vorne. Warum haben so viele Angst vor anderen Menschen zu reden? Weil man Angst hat, sich zu blamieren. Dass die anderen denken, dass man dümmer ist, als man wirklich ist. Oder hier auch der Hype um die künstliche Intelligenz. Sprich, dass wir einen Götzen der Intelligenz haben. Jeder kann jetzt perfekte Bilder malen, perfekte Sätze schreiben, mit Worten, die man sonst in einem Wörterbuch nachschlagen müsste. Mit künstlicher Intelligenz kann jeder unendlich schlau sein. Aber diese Schlauheit wird zur Dummheit, wenn wir das Wichtigste verpassen, nämlich Gott zu lieben und ihn zu ehren. Und deswegen vertraue nicht menschlicher Weisheit, sondern verlass dich auf Gott. Und so kommen wir zum dritten Punkt, das Wort zur Rettung. Drittens sehen wir, dass Gott den Menschen nicht in seinem verblendeten Zustand ließ, sondern Gott gefiel, dass das Evangelium verkündigt wird. Weil die Situation aus Vers 19 und 20 ist ziemlich hoffnungslos. wenn Menschen Gott ablehnen und ihre Weisheit zunichte gemacht wird, was nun? Vers 21 ist die Antwort. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Weil die Welt durch ihre menschliche Weisheit Gott in seiner herrlichen Weisheit nicht erkannte, hat Gott etwas beschlossen. Und das ist eine sehr gute Beschreibung des Zustands heute. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, können die Menschen ihrer eigenen Weisheit Gott nicht finden. Der Mensch kann in seiner eigenen Weisheit Gott nicht finden. Und nun wäre natürlich der Mensch eigentlich hoffnungslos verloren. Wenn der schlauste Mensch Gott nicht erkennen kann, was sagen wir dann? Und ich liebe die Antwort. Gefiel es Gott. Gott gefiel etwas. Das sind herrliche Worte. Gott hatte Freude an etwas. Da steht nicht, Gott hat entschlossen oder entschieden oder geboten, sondern Gott gefiel etwas. Gott hat Gefallen an etwas gehabt. Woran hat Gott gefallen? Angesichts unserer trostlosen Situation. Durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Gott rettet durch die Verkündigung des Evangeliums. Nicht durch Wunder, nicht durch Filme, nicht durch Debatten, nicht durch Dialoge, nicht durch Fußballstars, wenn sie Spiele gewinnen, nicht durch Träume, nicht durch Gefühle. Gott hat Gefallen daran, Menschen durch die einfache Verkündigung des Evangeliums zu retten. Wenn Menschen vor Augen gemalt wird, wie herrlich Gott ist, wie sündhaft der Mensch ist, was Jesus am Kreuz bewirkt hat und was der Mensch nun tun sollte. Das ist der Weg, wie Gott Menschen rettet. Und hier müssen wir tatsächlich auch nochmal kurz über das Wort verkündigen nachdenken. Bestimmt habt ihr eine ganz spezifische Art und Weise vor Augen, wie die Verkündigung passiert. Der eine, wenn er von Verkündigung des Evangeliums hört, denkt an den Straßeneinsatz, wo das Evangelium präsentiert wird. Der andere denkt vielleicht an die Predigt des Evangeliums von der Kanzel. Das ist tatsächlich nicht, worum es hier bei der Verkündigung geht. Es geht nicht nur so sehr um den Kontext und die Art und Weise, wie es gemacht wird. Ob es ein 1:1 Gespräch ist oder eine Verkündigung des Evangeliums vor Hunderten, macht keinen Unterschied. Bei der Verkündigung geht es darum, dass Gottes Wahrheit weitergegeben wird. Ob es von der Straße ist, ob es von der Kanzel ist. Ob es ein kurzes Gespräch ist oder ein 3-Stunden-Gespräch ist. Wir dürfen die Verkündigung des Evangeliums nicht auf diese eine Box zuschneiden und sagen, nur das ist Verkündigung. Nur wenn vor Tausenden von Menschen jemand zum Glauben aufruft, das ist wahre Verkündigung, so rettet Gott Menschen. Nein, durch die einfache Verkündigung rettet Gott Menschen. Und schaut mal, Paulus muss da noch was dazu hinzufügen. Gott rettet durch die Torheit der Verkündigung diejenigen, die glauben. Nicht die gute Werke tun, sondern die das Evangelium annehmen. Und so lernen wir daraus, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Und es ist wirklich wichtig, das zu betonen. Manchmal denken wir, es gibt noch andere Wege, wie der Glaube kommt. Indem er die besten Argumente für dies und jenes hört. Indem er ein Erlebnis bekommt, etwas in seinem Leben passiert, dass jemand geheilt wird, dass ein Wunder passiert. Dann kann jemand glauben. Nein, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und wenn wir etwas dazu fügen, sind wir auf einem gefährlichen Weg. Schaut mal, wie Jesus mit den Pharisäern sprach. Da antworten etliche der schriftgelehrten Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Im Sinne von, naja, zeig uns mal, beweis mal uns, wer du bist. Er erwiderte und sprach zu ihnen, das sind harte Worte, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Was war das Zeichen des Propheten Jona? Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Kurz gesagt, Jesus sagt, kein Wunder, nur das Wort vom Kreuz. Paulus spricht vom selben. Römer 10, Vers 14 bis 17. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das sind ganz viele Markierungen, aber achtet darauf, es geht nicht zum Wunder. Es geht um Glauben, um Verkündigen und um Hören, um das Evangelium. Und wisst ihr, wie tröstlich das ist? Manchmal betet man lange für Menschen und man hofft, irgendwas anderes zu haben als die Verkündigung des Evangeliums, um die Person zu retten. Man denkt vielleicht, wenn nur dies und jenes ich könnte, passieren würde. Wenn im Himmel ein Schriftstück sehen würde, du sollst glauben. Wenn er geheilt würde von seiner Krankheit, wenn irgendetwas passieren würde, dann würde er endlich vielleicht glauben. Nein. Es demütigt uns. Das Einzige, was wir tun können, ist ein helles Licht von Jesus zu sein. Mit unseren Worten, die nicht heuchlerisch sind, sondern mit unseren Taten bekräftigt werden. Aber das Einzige, was Menschen rettet, ist die Verkündigung. Und so will ich dir die Anwendung mitgeben. Verkündige das Evangelium. Du musst keine Wunder tun. Du kannst Menschen nicht retten. Du kannst Herzen nicht verändern. Deine Aufgabe ist es, Jesus zu lieben und über Jesus zu staunen, dass es in deinen Worten sichtbar wird. Und Gott rettet Menschen. Durch diese Botschaft, die vielleicht so einfach, so simpel, so ja, was ist denn da dran ist? Rettet doch Gott mehr gerne Menschen. Das Wort vom Kreuz stellt alles auf den Kopf. Und so haben wir uns heute ein bisschen mit der Torheit des Evangeliums beschäftigt. Wir haben uns Gedanken gemacht, was das Wort vom Kreuz bedeutet. Dass es die Menschheit in 2 Gruppen aufteilt, je nachdem, wie sie darauf reagieren. Für die einen ist es Torheit, für die anderen ist es Gottes Kraft. Wir haben gesehen, was das Wort der Welt ist. Sie versuchen durch ihre eigene Weisheit schlau zu sein. Aber Gott sagt, so geht das nicht. Und dann haben wir gesehen, dass das Wort Gottes das Wort zur Rettung ist. Das Menschen rettet, das Menschen verändert. Und nächstes Mal, nächsten Sonntag, wollen wir uns noch ein bisschen mehr und detaillierter damit beschäftigen, wie die Juden darauf reagiert haben, wie die Griechen reagiert haben und wie wir heute oft ähnlich die Menschen auf Gottes Wort reagieren, wollen wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber bis dahin möchte ich Gott um Gnade bitten. Ich bitte, mit mir aufzustehen und Gott um Gnade bitten für diese Woche, dass wir uns des Evangeliums nicht schämen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, danke dir für das Evangelium. Danke dir, Herr, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du Mensch wurdest, dass du für unsere Sünden gestorben bist, um uns Rettung zu schenken. Herr, wir haben es nicht verdient. Wir sind nicht so besonders, dass du hättest tun sollen. Aber umso besonderer wird deine Liebe dadurch sichtbar, Herr, dass wir unwürdige Menschen dieses Geschenk der Vergebung uns zuteil wird. Engel können keine Vergebung bekommen, sie haben kein Anrecht daran, Herr, und du hast uns ja überschüttet mit dieser Liebe, mit dieser Gnade, Herr, dass wir deine Vergebung erfahren dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass wir diese Woche nicht davon schweigen, dass wir dich lieben, Herr. Bitte dich, Herr, für offene Türen, für dein Evangelium, Herr, dass du Momente und Gelegenheiten schenkst, wo wir herausgefordert werden, von dir zu reden. Und das ist eine gute Herausforderung. Ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Woche diese Gelegenheiten schenkst, dein Evangelium weiterzugeben, weil du gut bist. Amen.